Deutschlandfunk, das war der Tag. Mit Christoph Heinemann, guten Abend. In Brüssel ringen Ursula von der Leyen und Boris Johnson um einen Handelsvertrag zwischen Europäischer Union und dem Vereinigten Königreich. Vera Hophaus, Abgeordnete im britischen Unterhaus von den Liberalen, bemühte heute früh bei uns im Deutschlandfunk ein anschauliches Bild für die Beschreibung der Post-Brexit-Lage.
Einer der EU-Verhandlungspartner hat im Brexit Select Committee vor 2 Jahren gesagt, Brexit ist, als wenn man aus dem Rührei ein Ei wieder machen will. Wir sind so vernetzt und verstrickt miteinander, dass die Trennung eben immer kompliziert und ganz unklar und messy ist, ja.
Wir nehmen Eigelb und Eiweiß unter die Lupe und berichten gleich aus Brüssel. Aus unserem Europastudio auch Informationen über den Streit um Finanzen und Rechtsstaatlichkeit zwischen der Kommission sowie Polen und Ungarn. Wir fassen die Generaldebatte im Deutschen Bundestag zusammen und wir sprechen mit dem Rechtsextremismusforscher Professor Dirk Borstel über die Querdenken 7/11-Bewegung. Die wird in Baden-Württemberg künftig vom Verfassungsschutz beobachtet. Auszüge aus Kommentaren der Zeitung von morgen und Musik von Josef Haydn und Ludwig van Beethoven kurz vor Mitternacht. In wenigen Minuten beginnt der 10. Dezember. Das heißt, in 21 Tagen endet Stand heute für Großbritannien auch die Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Mit weitreichenden Folgen für die Wirtschaft auf der Insel und auf dem Kontinent. Wettbewerbsregeln und Fischfang erweisen sich als sperrige Themen, über die Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, und Premierminister Boris Johnson gegenwärtig in Brüssel verhandeln. Peter Gepern in Brüssel, gutes Zeichen, dass beide noch miteinander sprechen?
Also, es ist noch keiner von beiden rausgekommen, um uns mitzuteilen, dass die Verhandlungen gescheitert sind, dass es kein Brexit-Abkommen, kein Handelsabkommen geben wird. Insofern könnte man glauben, dass dies ein gutes Zeichen sei. Es ist aber noch keiner rausgekommen, um uns zu sagen, dass die beiden einen Weg gefunden haben, wie man doch noch zu einem Abkommen kommen könnte. Insofern könnte das auch ein schlechtes Zeichen sein. Um es kurz zu machen, ich weiß nicht, ob es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Sie reden noch.
Wo beginnt und wo endet für Ursula von der Leyen die Kompromissbereitschaft?
Also für beide Seiten endete ja die Kompromissbereitschaft an den äußeren Rändern der Mandate, die sie ihren Unterhändlern mit auf den Weg gegeben haben. Die sind nun wirklich an den allerletzten roten Linien angelangt bei ihren Gesprächen, die beide Seiten gezogen haben und konnten auf eigene Rechnung nicht weitergehen. Das heißt also, die beiden, Boris Johnson und Ursula von der Leyen, die müssen heute versuchen, ein Stückchen weiter aufeinander zuzugehen, über diese roten Linien hinaus. Wo genau dieser Schritt, den beide machen müssen, endet, das kann ich nicht sagen. Da hat es viele Gespräche gegeben zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission und Michel Barnier, dem Chefunterhändler, und sicherlich auch ebenso viele Beratungen in London, in denen die Beteiligten sich Gedanken gemacht haben, wo sie sich noch bewegen können, was noch akzeptabel ist, was noch durch die Parlamente geht, was ratifiziert werden kann. Wo genau die neuen Schmerzlinien liegen, das weiß ich nicht. Die Bundeskanzlerin, die hat heute Morgen im Bundestag etwas ganz Interessantes gesagt. Die hat gesagt, das Kernproblem, das ist die Frage der fairen Wettbewerbsbedingungen. Und wir müssen feststellen, dass wir nicht nur jetzt, wo wir noch einen gemeinsamen Regelsatz haben für Umweltstandards, für Sozialstandards beispielsweise, für Subventionsstandards, wir müssen sicherstellen, dass wir nicht jetzt nur ein faires Wettbewerbsfeld haben, ein Level Playing Field haben, sondern dass dies auch morgen und übermorgen existiert. Das würde bedeuten, dass die beiden irgendwie sich absprechen müssen, wenn der eine mal neue Regeln einführt. Dann müsste der andere folgen oder jedenfalls eine Vereinbarung finden können, wie damit umgegangen wird. Und dies zu vereinbaren, das ist das Kernproblem dieser Gespräche.
Auch für Boris Johnson?
Auch für Boris Johnson, besonders für den natürlich, weil Boris Johnson ja mit der Parole von der totalen Autonomie und Souveränität Großbritanniens nach dem Brexit Politik gemacht hat. Das ist das, was er seinen Wählern versprochen hat. Ich werde Großbritannien in die Souveränität führen. Wir werden von keinen Regeln mehr abhängig sein, die wir nicht selbst gemacht haben. Und nun stellt er fest, dass die Europäische Union verlangt, um ihren Binnenmarkt zu schützen, im Gegenzug dafür, dass sie die Tore aufmacht für unbeschränkte Importe von Industriegütern, dass die EU verlangt, dass eben Großbritannien auch in Zukunft sich an gemeinsame Regeln hält, damit die EU sicher sein kann, dass britische Unternehmen keinen unfairen Wettbewerbsvorteil haben. Und diese Verpflichtung zu neuer Regelkonformität mit der Europäischen Union widerspricht dem Versprechen totaler Souveränität. Und das ist das Problem von Boris Johnson gerade.
Gehen Vertreterinnen und Vertreter der EU davon aus, dass er überhaupt ein Abkommen anstrebt?
Ich glaube ja. Und es ist ja durchaus gesehen worden, dass in den letzten Tagen er einige Probleme aus dem Weg geräumt hat, mit denen er die Stimmung zwischen beiden Seiten wirklich verdorben hat. Dieses sogenannte Binnenmarktgesetz, das selbst nach Auffassung der Briten ein eklatanter Bruch internationalen Rechts war, das hat er nun kassiert. Die inkriminierten Passagen dieses Gesetzes sollen getilgt werden. Das ist die Zusage der britischen Seite aus den Gesprächen, die gestern und vorgestern stattgefunden haben. Das ist als Zeichen hier verstanden worden. Aber ob Boris Johnson in der Lage und willens ist, weit genug auf die EU zuzugehen, so wie er von der EU verlangt, weit genug auf ihn und seine Position zuzugehen, das muss man abwarten.
Peter Kapern direkt aus Brüssel. Mit der Brexit-Nachsorge nicht genug, müssen Kommission und Ratspräsidentschaft auch noch mit Polen und Ungarn verhandeln. Die Regierungen beider Länder verstehen unter Rechtsstaat etwas anderes als die anderen EU-Mitglieder. Letztere drohen bei Verstößen mit finanziellen Folgen. Warschau und Budapest antworteten mit einer Blockade des EU-Haushaltes und der Corona-Hilfen. Die Bundesregierung hat einen Kompromiss ausgearbeitet, ein Thema morgen beim Gipfel der Staats- und Regierungschefinnen und Chefs, Bettina Klein.
Am Ende könnte es in etwa so kommen, wie sich seit Wochen ein möglicher Kompromiss abgezeichnet hat. In Form einer Zusatzerklärung zum Rechtsstaatsmechanismus, die im Wesentlichen noch einmal das festhält oder präzisiert, was ohnehin klar war. Wozu dieser Mechanismus nämlich dient und wozu er nicht gedacht war. Dass er objektiv, fair, unparteilich und faktenbasiert angewendet wird unter Gleichbehandlung aller Mitgliedstaaten. Dass er den Haushalt der EU inklusive des Aufbaufonds schützen und nicht dazu dienen soll, in die ungarische Migrationspolitik oder das polnische Familienrecht hineinzuregieren. Der CDU-Europaabgeordnete Daniel Kaspari.
Und was wir in den letzten Tagen und Wochen erlebt haben, ist, dass zwei Regierungen in der Europäischen Union ihre Bevölkerung versucht haben, auf die Bäume zu jagen, indem behauptet wurde, was dieser Rechtsstaatsmechanismus angeblich alles an Druck auf die Regierungen und auf Mitgliedstaaten entfalten könnte. Diese Behauptungen sind weitgehend unwahr. Und wenn es nun eine Lösung des Problems ist, dass wir einfach nochmal klar darstellen, um was geht es in diesem Rechtsstaatsmechanismus und worum geht es nicht, dann begrüße ich die jetzt gefundene Lösung sehr.
Der Entwurf der Erklärung verspricht zudem, dass die Kommission Richtlinien verfassen wird, wie der Rechtsstaatsmechanismus angewendet werden soll, einschließlich einer Methodologie dazu, wie eine Bewertung vorgenommen wird. Beiden Ländern steht das Recht zu, die Regelung vom Europäischen Gerichtshof prüfen zu lassen. Die Richtlinien sollen aber erst dann vollendet werden, wenn eine Prüfung des EuGH vorliegt. Neu wäre also eine Zusicherung, dass der Rechtsstaatsmechanismus so lange nicht angewendet wird, bis die Prüfung durch den EuGH abgeschlossen ist.
Da werden natürlich noch mal ungefähr 1,5 bis 2 Jahre ins Land gehen. Und Viktor Orban kommt möglicherweise bis zu seiner Parlamentswahl 2022 ungeschoren davon.
So die Einschätzung des FDP-Abgeordneten Moritz Körner. Ähnlich Daniel Freund von den Grünen aus dem Europaparlament.
Wir haben aber in der Europäischen Union natürlich eine Krise des Rechtsstaats. Und wir können in dieser Zeit jetzt nicht die vielen Millionen Ungarinnen und Ungarn im Regen stehen lassen, die gerade ohne funktionierenden Rechtsstaat leben müssen und deren Rechte nicht ordentlich geschützt werden.
Wichtig sei, dass die Kommission in der Zwischenzeit die anderen bisherigen Möglichkeiten ausschöpft, um die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit einzufordern, wie beispielsweise Artikel 7 oder Vertragsverletzungsverfahren. Insgesamt lautet das Urteil aber, wenn es so kommt, dann haben Polen und Ungarn am Ende nachgegeben, so Daniel Freund.
Im Moment sieht es ganz so aus, dass Polen und Ungarn bei der Rechtsstaatlichkeit eingeknickt sind. Am ursprünglichen Text für die Rechtsstaatskonditionalität wird es also keine Änderung geben. Das ist erstmal ein großer Erfolg für das Europäische Parlament. Wir haben hier von Anfang an klargemacht, dass wir unter dem Druck aus Warschau und Budapest keine Änderung vornehmen.
Beim Text handelt es sich um eine politische Erklärung, also keinen Rechtstext, der einklagbar wäre. Am Abend berieten die Botschafter in Brüssel über den Kompromiss. Die Entscheidung soll morgen beim Gipfel fallen.
Unsere Oberkorrespondentin Bettina Klein, und aus Brüssel wird gemeldet, dass das Treffen zwischen Ursula von der Leyen und Boris Johnson zu Ende gegangen ist. Allerdings bleiben doch deutliche Meinungsverschiedenheiten. Alle Jahre wieder, wenn der Haushalt des Kanzleramtes aufgerufen wird, findet im Bundestag eine Grundsatzdebatte über die Politik der Regierung statt. Kritik und Verteidigung gehören dazu. Außer Regierung und Opposition in diesem Jahr omnipräsent das Virus. Frank Capellan.
25 Minuten lang plätschert ihre Rede dahin, dann platzt Angela Merkel der Kragen. Sie hat referiert, warum Milliarden zur Pandemiebekämpfung gut angelegtes Geld sind. Als dann aber die Zwischenrufe der AfD lauter werden, macht die Kanzlerin etwas, was sie sonst selten tut. Sie schiebt das Manuskript zur Seite.
Wissen Sie, das ist der Unterschied, das ist ja auch nicht so schlimm.
Ich glaube an die Kraft der Aufklärung, meint Merkel. Ich vertraue der Wissenschaft.
Ich habe mich in der DDR zum Physikstudium entschieden, weil ich ganz sicher war, dass man vieles außer Kraft setzen kann. Aber die Schwerkraft nicht, die Lichtgeschwindigkeit nicht und andere Fakten nicht. Und das wird auch weiter gelten.
Vermutlich ist es ein neuer Höchstwert, 590 Covid-Tote in 24 Stunden, der sie so eindringlich werden lässt. Vielleicht hat auch Alice Weidel dazu beigetragen, die AfD-Fraktionschefin, die kurz zuvor zu einer Generalabrechnung mit ihrer Amtszeit ausgeholt hatte. Weidels Philippika mündet in dieser Feststellung.
Bürger, die gegen ihre Maßnahmenpolitik protestieren, werden als Extremisten diffamiert. Sie sind es, Frau Bundeskanzlerin, die dieses Land und diese Gesellschaft spalten.
Das wiederum dürfte Merkel wohl eher der AfD zuschreiben wollen, die Warnungen der Wissenschaft nicht hören will. Die Physikerin aus dem Kanzleramt hält dagegen. Der harte Lockdown nach Weihnachten muss kommen, fordert die Chefin. Hören wir doch auf die Leopoldina-Ratschläge.
Wenn die Wissenschaftler uns dann etwas sagen, dann fangen wir an zu sagen, ja, könnte sein und kann auch nicht sein. Ich kann uns nur sagen, nehmen wir das ernst.
Für Christian Lindner allerdings ist nicht ausgemacht, dass ein Schließen aller Geschäfte nach Weihnachten helfen wird. Genau das sagen wir doch auch, schallt es ihm von rechts entgegen, als der FDP-Chef Frankreich ins Spiel bringt. Warum steigen die Zahlen dort wieder, trotz harter Maßnahmen, fragt Lindner.
Es ist unsicher, ob nicht die kurze Härte zu einer langen Härte werden muss. Und danach ist dann nur eines sicher, nämlich der hohe soziale und wirtschaftliche Schaden des Stillstands.
Merkel will nicht abwarten, schon vor Weihnachten etwas tun. Sie spricht von Glühweinständen, die zu schließen seien. Sie drängt darauf, die Schulen früher dicht zu machen, um das Ansteckungsrisiko an den Festtagen zu minimieren.
Es mag ja sein, dass die Aufhebung der Schulpflicht das Falsche ist. Dann muss es der Digitalunterricht oder sonst was sein. Ich weiß es nicht. Das ist auch nicht meine Kompetenz. Da will ich mich nicht einmischen. Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun.
Annalena Baerbock ruft nach pragmatischen Lösungen. Lüftungsanlagen in die Klassenräume einbauen. Das muss doch möglich sein, erklärt die Grünen-Chefin.
Mein Gott, diese Filter können doch in einem Industrieland eingebaut werden in den Weihnachtsferien. Das Max-Planck-Institut hat dafür beste Vorschläge gemacht.
Rolf Mützenich hingegen schießt sich auf die Union ein, als habe der Wahlkampf bereits begonnen. Sachsen-Anhalt, Streit um den Rundfunkbeitrag, die Annäherung von CDU und AfD, da habe ich das Machtwort der Bundes-CDU vermisst, schimpft der SPD-Fraktionschef.
Wer sich auf die AfD einlässt, geht daran zugrunde und mit ihr die Demokratie.
Die Linke schließlich nimmt soziale Probleme der Pandemie in den Fokus. Fraktionschefin Amira Mohamed Ali erinnert die Kanzlerin an Versprechungen gegenüber den Geringverdienern.
Also alle, die, wie Sie selber ja sagen, den Laden am Laufen halten, dass die endlich das bekommen, was ihnen wirklich zusteht.
Für Angela Merkel aber steht das aktuelle Infektionsgeschehen im Mittelpunkt. Als wir im September diesen Haushalt hier eingebracht haben, da hatten wir 1.800 Neuinfektionen am Tag. Heute sind es über 20.000. Damals 12 Tote, heute 590. Für sie zeige das doch, was zu tun sei.
Unser Hauptstadtkorrespondent Frank Capellan, 590 Tote hat er genannt im Zusammenhang mit Corona. Das ist Höchststand in Deutschland. 3500 Infektionen mehr als vor einer Woche. Einzelne Bundesländer bereiten für das Jahresende und den Jahresanfang deutliche Beschränkungen des öffentlichen Lebens vor. Außerdem sollen Risikogruppen besondere Schutzmöglichkeiten bekommen. Birte Sönigsen.
Menschen, bei denen das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf besonders hoch ist, können sich für die Weihnachtstage 3 FFP2-Schutzmasken kostenfrei in der Apotheke abholen. Zu dieser Gruppe gehören zum Beispiel Menschen ab 60 Jahren, aber auch Jüngere, die bestimmte Risiken aufweisen, etwa eine Risikoschwangerschaft, Asthma, Diabetes oder Übergewicht. Insgesamt mehr als 27 Millionen Menschen. Damit vor den Feiertagen genug Menschen mit Masken versorgt werden können, wird darauf verzichtet, genauer zu prüfen, ob die Menschen einen Anspruch auf die Masken haben. Eine Prüfung findet erstmal nur in den Apotheken vor Ort statt. Im neuen Jahr ändert sich dann das Verfahren. Besonders Gefährdete haben einen Anspruch auf weitere Masken. Für die wird man dann in den Apotheken aber einen Nachweis brauchen. Dieser kommt von den Krankenkassen, die im nächsten Jahr Coupons verschicken werden. Gegen eine geringe Eigenbeteiligung können die Coupons in Apotheken eingelöst werden. Insgesamt 15 Masken pro Person. Das ist rechnerisch eine Maske pro Winterwoche.
Und am Abend wurde ein Cyberangriff auf die Europäische Arzneimittelagentur EMA gemeldet, bei dem unrechtmäßig auf Dokumente im Zusammenhang mit dem Zulassungsantrag für den Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer zugegriffen worden sei. Nach Stuttgart. Das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg nimmt die Corona-Protestbewegung Querdenken unter Beobachtung. Landesinnenminister Thomas Strobel, CDU, spricht zur Begründung von extremistischen Bestrebungen. Wer zu den maßgeblichen Akteurinnen und Akteuren der Gruppe gehört, muss jetzt zumindest in Baden-Württemberg damit rechnen, mit nachrichtendienstlichen Mitteln ausgespäht zu werden. Dazu gehören Beobachtung oder auch der Einsatz sogenannter V-Leute.
Die fortgeschrittene Radikalisierung von Querdenken mache eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz unabdingbar, sagt der baden-württembergische CDU-Innenminister Thomas Strobel. Schon länger habe man die Gruppierung im Auge.
Dabei beobachtet der Verfassungsschutz praktisch von Anfang an eine unheilvolle Allianz von Reichsbürgern und Selbstverwaltern, Verschwörungsideologen sowie Rechtsextremisten.
Der Innenminister betont, dass sich die Beobachtung durch den Verfassungsschutz nicht gegen Demonstrationsteilnehmer richte, sondern gegen Personen aus dem Kreis der Organisatoren der Gruppierung Querdenken. Es handele sich um eine Anzahl von Personen im unteren zweistelligen Bereich. Die Präsidentin des baden-württembergischen Landesamtes für Verfassungsschutz, Beate Bube, sieht bei diesem Kreis
eine gezielte Vernetzung zu einflussreichen Rechtsextremisten und entsprechenden Gruppierungen, beispielsweise im Bereich, im Milieu der neuen Rechte, zum Kompaktmagazin, aber auch in Bereiche des Flügels der AfD.
Diese Akteure wollten die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen, so die Verfassungsschutzpräsidentin. Es gäbe eine hochgefährliche Mischung aus rechtsextremistischen Theorien verbunden mit Verschwörungstheorien.
Es werden gezielt Feindbilder konstruiert und darin liegt eben auch die Gefahr, die wir sehen, dass solche Feindbildkonstrukte einhergehend mit einer Konstruktion eines Widerstandsrechts eben auch zu Straf- und Gewalttaten führen kann.
Baden-Württemberg ist das Ursprungsland von Querdenken 7/11. In Stuttgart hatte es die erste große Demonstration gegeben. Aber mittlerweile habe sich die Gruppierung sternförmig über ganz Deutschland ausgebreitet, erläutert die baden-württembergische Verfassungsschutzpräsidentin. So habe man etwa
in Berlin, in Leipzig jüngst im November auch Ausschreitungen gesehen, ein Aggressionspotenzial gesehen bei einem Teil der Teilnehmer. Und es entsteht der Eindruck, dass das auch gezielt geschürt wird.
Es ist gut möglich, dass demnächst auch in anderen Ländern Querdenken vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Der Gründer von Querdenken 7/11, Michael Ballweg, hat die Vorwürfe als abwegig und unhaltbar zurückgewiesen. Die Beobachtung bezeichnet er als Einschüchterungsversuch. Sorge macht den Verfassungsschutzbehörden auch, dass die bald beginnenden Corona-Impfungen wieder Anlass für Gegenaktionen geben könnten. Morgen wird sich die Innenministerkonferenz mit dem weiteren Umgang mit Querdenken-Gruppierungen befassen.
Reinhard Nürnberg berichtete. Und vor dieser Sendung habe ich mit Dirk Borstel gesprochen, Professor für praxisorientierte Politikwissenschaft an der Fachhochschule Dortmund. Er beschäftigt sich mit Rechtsextremismus. Der baden-württembergische Innenminister Strobel spricht von einer fortschreitenden Radikalisierung der Querdenken 7-11-Bewegung. Zu Recht?
Ich glaube, dass man das differenzierter sehen muss. Er beobachtet ja den inneren Kern, den Organisationskern und will den jetzt beobachten lassen durch den Verfassungsschutz. Dafür hat diese Organisation viel getan, zum Beispiel durch die Andockung an einzelne Reichsbürger und entsprechende Treffen. Von daher ist dieser Schritt nachvollziehbar. Aber ein Großteil derjenigen, die auf diesen Demonstrationen geht, diejenigen sind in der Regel nicht rechtsextrem oder anderen extremistischen Organisationen zuzuordnen. Und von da muss sehr klar unterschieden werden zwischen dem Organisationskern und denjenigen, die diesem Organisationskern hinterherlaufen. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir da keine Fehler machen.
Warum gehen Bürgerinnen und Bürger zu den Querdenkern?
Das ist tatsächlich eine Frage, die wissenschaftlich gerade erst angerissen wird, weil wir erleben hier wirklich eine neue Bewegung. Zwar eine, die mit den ganz klassischen Mitteln, zum Beispiel der Rechtsextremismusforschung, kaum zu greifen ist. Es gibt jetzt eine erste Untersuchung. Die ist nicht repräsentativ vom Kollegen Nachtwey. Der hat mit vielen derjenigen, die dort demonstrieren, Interviews geführt und hat einen gemeinsamen Kern rausgefunden, dass viele von denen sehr stark verunsichert sind. Klar, durch die Pandemie, wer ist das gerade nicht? Aber dass sie vor allem emotional erreicht werden wollen. Das heißt, es ist eher auf das eigene Gefühl vertrauen, wie sich etwas anfühlt, als das, was ihnen jemand kognitiv, zum Beispiel mit Zahlen, Daten, Wissenschaft erklärt. Und dass es sozusagen vor allem eine emotionale Bewegung ist und weniger eine, die jetzt einen gemeinsamen Nenner, ein gemeinsames politisches Ziel zum Beispiel hätte.
Wie wird dieser emotionale Hunger gestillt?
Der wird zu wenig gestillt. Wenn wir schauen, wie wir gerade politisch auch Entscheidungen erklären, dann ist es ja natürlich völlig richtig, dass wir mit wissenschaftlichen Debatten, mit Studien, mit Zahlen und entsprechenden Verfahren argumentieren. Aber wir holen viele Leute emotional nicht ab. Und genau das tun diese Demonstrationen. Dort erleben diese Menschen wieder Gemeinschaft. Sie erleben andere Menschen, die Ähnliches denken, fühlen, meinen und die auch in der Regel aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen, teilweise auch sehr emotional aufgeladen und zum Beispiel esoterischen Richtungen. Das heißt, sie bringen ein Gefühlshaushalt mit und finden dort einen gemeinsamen Nenner in der gemeinsamen Verunsicherung der Pandemie, die dann eben sozusagen verdrängt, geleugnet, in Frage gestellt oder einfach auch weggetanzt werden soll.
Was verbindet denn Esoteriker mit sogenannten Reichsbürgern?
Die Verbindungslinie gibt es zwar, das ist aber gar nicht das Entscheidende. Die Reichsbürger versuchen, glaube ich, eher diese Bewegung jetzt für sich zu nutzen und politisch aufzuladen. Ob das gelingen wird, da habe ich allerdings auch noch größte Zweifel. Das verbindende Glied ist tatsächlich vor allem also innerhalb der Querdenkenbewegung das Dagegensein. So, und da ist natürlich ein Reichsbürger ist gegen die Bundesrepublik an sich, stellt das ja in Frage. Und viele andere, die dort zum Beispiel aus esoterischen, das heißt emotionalen Gefühlswelten kommen, wollen halt sozusagen diese Verunsicherung, diese Maßnahmen, die es gab, diese Einschränkung nicht für sich akzeptieren, was ja an sich auch ein legitimes Mittel ist, auch wenn ich es persönlich für falsch halte. Und so sozusagen gibt es ein gemeinsames Dagegen, aber noch lange kein gemeinsames Dafür.
Wer sind die Vordenker der Querdenker?
Das ist gar nicht so einfach rauszukriegen derzeit. Es gibt natürlich den bekannten Organisationskern aus Stuttgart zum Beispiel. Andererseits ist diese Bewegung dermaßen heterogen, dass ich gar nicht sicher bin, ob es tatsächlich einzelne Vordenker gibt, die man so herauskristallisieren kann, wie das zum Beispiel beim Rechtsextremismus geht oder beim Islamismus oder bei der linken Militanz, sondern das ist eher ein durch die Pandemie bedingter Zusammenschluss von Gruppierungen, die sich in anderen Zeits wären wahrscheinlich Spinnefeind gewesen, wären noch nie zusammengekommen wären. Und so sozusagen gibt es ganz unterschiedliche Denkrichtungen dort drin, unterschiedliche auch intellektuelle Strömungen, aber wie gesagt, sehr viel auch ja anti-intellektuelle Zugänge, emotionale Zugänge, weniger kognitive Zugänge, sondern Personen, die sich einfach dort wohlfühlen und zum Beispiel Wissenschaft an sich schon sehr anstrengend finden.
Thomas Strobel wirft zentralen Akteuren der Bewegung staatsfeindliche Impulse vor und er sagt, es häuften sich Aussagen, die die NS-Zeit relativierten und den Holocaust verharmlosten. Wie verbreitet ist solches Gedankengut in dieser Bewegung?
Wir sehen die Radikalisierung im Netz, wir nehmen sie wahr, da ist sie beobachtbar. Wir sehen auch eine Zunahme von rechtsextremen Einflüssen in vielen Demonstrationsgeschehen vor Ort, inklusive der Ausbrüche aus diesen Demonstrationen heraus, wobei noch nicht völlig klar ist, ob wir da auch über Mehrheiten zum Beispiel reden oder über Minderheiten. Und wie gesagt, auch hier muss man wieder differenzieren. Die Aussage des Innenministeriums bezieht sich auf den Organisationskern. Selbst der ist nicht völlig eindeutig identifizierbar, weil Querdenken eben noch eine sehr junge Bewegung ist, die sich noch nicht direkt formalisiert hat. Das heißt, wir haben noch keine Mitgliederstruktur, wie wir sie aus gestandenen Vereinen oder Parteien zum Beispiel kennen in der Form. Und so sozusagen basiert die Aussage des Innenministeriums vor allem aus Beobachtungen, teilweise auch vermutlich aus geheimdienstlichen Beobachtungen, die in der Form zum Beispiel mir als Wissenschaftler natürlich gar nicht zugänglich sind.
Rechnen Sie damit, dass andere Landesverfassungsämter und auch der Bundesverfassungsschutz die Querdenkenbewegung unter Beobachtung stellen werden?
Die Debatte wird natürlich geführt und wird auch zurecht geführt. Ich glaube, dass es da regionale Lösungen geben wird, weil nicht in allen Bundesländern reden wir hier wirklich über eine starke Bewegung. Das heißt, die Relevanz, die auch nicht ganz unwesentlich ist, bei der Frage beobachten ja oder nein, stellt sich in den Ländern unterschiedlich. Auf Bundesebene gibt es die Debatte, allerdings sind dort auch die juristischen Hürden hoch. Und ich bin mir relativ sicher, dass sich das Bundesinnenministerium da keine Pleite einhandeln will. Das heißt, käme es zu einer Beobachtung, bräuchte es in der Vorprüfung, in der Sammlung von Daten auf jeden Fall juristisch handfeste Hinweise, die als sicher bewertet würden. Und das ist mit Sicherheit noch etwas, was höchstens in der Vorbereitung, aber noch nicht in der Vollendung ist. Von daher kurzfristig rechne ich vielleicht mit einzelnen Landesämtern, aber sicherlich nicht auf Bundesebene.
Herr Bostel, wie bewerten Sie den Vorwurf, mit der Beobachtung der Querdenken-7.11-Bewegung sollten Menschen mundtot gemacht werden, die gegen die Corona-Politik der Bundes- und der Landesregierungen protestieren?
Der Vorwurf ist so natürlich falsch. Andererseits ist er naheliegend, es so zu denken. Und deswegen ist die Kommunikation so wichtig. Es werden nicht die Demonstrationen beobachtet. Es werden nicht viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Demonstration jetzt geheimdienstlich geführt, sondern wir reden über eine vielleicht zweistellige Anzahl von Personen aus dem Organisationskern, die geheimdienstlich beobachtet werden. Trotzdem wird natürlich Querdenkenbewegung, das heißt vor allem der Organisationskern, genau dieses Argument ganz wesentlich in den Ring werfen, wird dafür auch Unterstützung kriegen. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass die Seite, die sich kritisch mit Querdenken auseinandersetzen will und sollte, sich nicht alleine auf diesen Baustein Verfassungsschutz zurücklehnen darf, sondern dass wir tatsächlich gucken müssen, wie kriegen wir diejenigen, die zu diesen Demonstrationen laufen und offensichtlich sozusagen, die wir auch zu verlieren drohen für die Demokratie, wie kriegen wir die für demokratische Werte, für vernunftbegabtes Handeln wieder auch sozusagen zurückgewonnen oder überhaupt gewonnen. Und von da ist diese Debatte ein bisschen einseitig, weil Verfassungsschutzbeobachtung kann in der Auseinandersetzung höchstens ein Mosaiksteinchen sein. Viel wichtiger wäre, um die zu kämpfen, die genau dieser Bewegung gerade hinterherlaufen und für dies andere, bessere und demokratische Angebote bräuchte.
Der Politikwissenschaftler und Rechtsextremismusforscher Professor Dirk Borstel von der Fachhochschule Dortmund. Und auch noch einmal kurz nach Brüssel. Keine Einigung beim Gespräch zwischen Kommissionspräsidentin von der Leyen und Premierminister Johnson. Eine Entscheidung über Deal oder Nicht-Deal soll nun bis Sonntag fallen. Aktuelle Kurzberichte im Deutschlandfunk. Die Pandemie führt nach Einschätzung der Vereinten Nationen zu einem schweren Rückschlag für die Menschenrechte. Dietrich Karl Meurer.
Einige Länder hätten die Pandemie zum Vorwand genommen, um Opposition und Kritik zu stoppen. Aktivisten und Journalisten seien verhaftet worden. Die Angst vor Covid-19 und die einschränkenden Maßnahmen seien ausgenutzt worden, um Wahlen zugunsten der regierenden Partei zu kippen. Das sagte in Genf, ohne ein konkretes Land zu benennen, die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet. Sie kritisierte Politiker, die die Pandemie herunterspielen oder Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Maske abtun. Vielerorts seien wissenschaftliche Erkenntnisse bezweifelt, sowie Verschwörungstheorien und Falschinformationen verbreitet worden. Dadurch sei das Vertrauen etwa in wissenschaftliche Fakten oder Impfstoffe untergraben worden. Die UNO-Menschenrechtschefin, deren Aufgabe es ist, sich für die weltweite Anerkennung und Einhaltung der Menschenrechte einzusetzen, zeigte sich besorgt über einen, wie sie es bezeichnete, rapide schrumpfenden zivilen und demokratischen Raum in Hongkong. Dort wurden gerade erst 8 weitere Aktivisten festgenommen wegen regierungskritischer Proteste.
UN-Generalsekretär Guterres hat den Iran zum Einhalten des Atomabkommens aufgefordert. Antje Passenheim.
Guterres forderte die Regierung in Teheran demnach auf, das Atomabkommen vollständig umzusetzen. Gleichzeitig drückte er sein Bedauern darüber aus, dass sich die US-Regierung von Präsident Trump einseitig aus dem Vertrag zurückgezogen hatte. Der Generalsekretär kritisierte auch, dass Washington im Alleingang wieder wirtschaftliche Strafmaßnahmen gegen den Iran eingeführt hat. Das Regime in Teheran hatte daraufhin beschlossen, dass es sich nicht mehr an Vorschriften aus dem Abkommen hält. Deutschland gehört zu den Ländern, die am Atomabkommen mit dem Iran weiter festhalten. Der Vertrag sichert dem Land wirtschaftliche Anreize zu. Im Gegenzug dafür muss der Iran sein Atomabkommen beschränken. Das Abkommen wird von vielen Seiten als nicht perfekt gesehen, doch als die einzige Möglichkeit, die Kontrolle über Teherans Nuklearprogramm zu behalten. Der gewählte US-Präsident Biden hat bereits angekündigt, dass auch die USA im kommenden Jahr dem Atomabkommen wieder beitreten wollen.
Unterdessen wird das Regime in Teheran scharf kritisiert, weil die Rechtsanwältin Nasrin Sotoudeh ins Gefängnis zurückkehren muss. Schlussplädoyer im Prozess gegen den Attentäter von Halle. Stefan Bringezu.
Zudem hatte der Angeklagte selbst das letzte Wort. In nur 3 Minuten leugnete der 28-Jährige erneut den Holocaust. Einige Zuschauer und Nebenkläger verließen den Gerichtssaal demonstrativ. Der Verteidiger des Angeklagten macht in seinem Schlussplädoyer noch einmal deutlich, dass es ein schwieriges und wichtiges Verfahren sei, auf das die Weltöffentlichkeit schaut. Im Gegensatz zur Generalbundesanwaltschaft wertet die Verteidigung den Anschlag auf die Hallische Synagoge aber nicht als 51-fachen Mordversuch. Es sei vielmehr ein unvollendeter Versuch, von dem der Angeklagte freiwillig abgelassen habe. Zudem lehnte er die Sicherungsverwahrung ab und geht von einer verminderten Schuldfähigkeit seines Mandanten aus. Das Urteil im Prozess gegen den Attentäter von Halle soll am 21. Dezember verkündet werden. Die Bundesanwaltschaft hat eine lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung für den Angeklagten beantragt, sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Die Verteidigung des Angeklagten hat bereits angekündigt, in Revision zu gehen.
US-Regierung und Bundesstaaten verklagen Facebook wegen Monopolbildung. Arthur Landwehr.
Gleich 48 amerikanische Bundesstaaten und die Kartellbehörde des Bundes verklagen Facebook. Ihr Vorwurf ist, der Social-Media-Gigant habe systematisch ein Monopol aufgebaut. Die Methode sei, Konkurrenz entweder aufzukaufen oder so mit massiven Klagen zu überziehen, dass diese Kommunikationsunternehmen daran zerbrechen. Dies sei illegales Verhalten und dazu geeignet, Vielfalt auf dem Kommunikationsmarkt zu verhindern. Als Beispiele nennen die klagenden Behörden Instagram und WhatsApp, die Facebook für insgesamt 20 Milliarden Dollar gekauft hatte. Damit kontrolliere Facebook-Chef Mark Zuckerberg die 3 populärsten Plattformen für Social Media und Austausch von Kurznachrichten. Fehlende Konkurrenz aber sei zum Schaden der Kunden, sagen die Anwälte der Bundesstaaten, und das müsse geändert werden. Ziel des Verfahrens ist, dass Facebook Angebote wie WhatsApp und Instagram wieder verkaufen muss und zukünftig strengere Auflagen für Zukäufe bekommt.
Zur Börse. Auf und ab heute im Tagesverlauf. Der US-Index Dow Jones fiel im Handelsverlauf um 0,3% auf 30.098 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq büßten bis zu 1,1% ein. Mit 13.340 Punkten ging der DAX aus dem Handel. Bianca von der Au.
Nachdem sie zu den großen Verlierern der Corona-Pandemie gehörten, sind die sogenannten zyklischen Werte wieder auf Erholungskurs. Dazu gehören Aktien der Auto- und Chemiebranche, wie zum Beispiel Covestro. Aktien des Leverkusener Werkstoffherstellers machten heute knapp 5% Gewinn und führten die Spitze im DAX an. Nachdem der Konzern seine Prognose für das laufende Jahr angehoben hatte, die Geschäfte liefen im Schlussquartal besser als erwartet. Das gab den Chemiewerten insgesamt Auftrieb. Und auch im MDAX der mittleren Unternehmen führte heute ein Industriezulieferer die Spitze an, der schwer angeschlagene Stahlkonzern ThyssenKrupp. Ein Analyst der Bank of America setzte sein Kursziel hoch. Die Aktie stieg daraufhin um fast 6%. Der MDAX insgesamt schwächelte heute leicht, ging bei 29.620 Punkten aus dem Handel. Eine Minus von 0,1%. Der DAX, der in den letzten Tagen eher seitwärts lief, konnte heute leicht zulegen, ein halbes Prozent bei 13.340 Punkten. Der morgige Tag dürfte aus Börsensicht nochmal spannend werden. Anleger hoffen sozusagen auf ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk der EZB, die sich morgen zu ihrer Zinssitzung trifft. Die Erwartungen sind groß, dass die Europäische Zentralbank ihr Anleihenotaufkaufprogramm erneut ausweitet.
Bianca von der Au, Sie hören den Deutschlandfunk. Vor 5 Jahren haben sich fast alle Staaten auf das Klimaabkommen von Paris verständigt. Sie wollen die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad begrenzen. Was bisher unternommen wurde, reicht nicht, beschreibt ein Bericht der Vereinten Nationen. Das Ziel könnte allerdings noch erreicht werden. Antje Diekans.
Die Corona-Pandemie hat den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase nur wenig beeinflusst. Das ist ein Ergebnis des heute in Nairobi vorgestellten Berichts des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Covid-19 hat die globale Wirtschaft verlangsamt. Das war kurzzeitig gut für das Klima, wird uns langfristig aber nicht retten. Die Welt steuert den UN-Experten zufolge weiter auf eine Erwärmung um 3 Grad zu. Deutlich entfernt vom Pariser Klimaziel, den Anstieg auf unter 2 Grad zu begrenzen. Rund 5 Jahre nach Abschluss des Abkommens spricht die Chefin des UN-Umweltprogramms, Inga Andersen, von einer enttäuschenden Entwicklung.
We've made insufficient progress on what we had hoped.
Wir haben nur unzureichende Fortschritte gemacht. Das bedeutet, dass wir richtig in Schwierigkeiten sind. Vergangenes Jahr haben wir einen neuen Rekord beim Ausstoß von Treibhausgasen verzeichnet. Dieses Jahr wird eines der wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen werden. Stürme und Dürren verstärken sich und die Gletscher schmelzen schneller. Die Klimakatastrophe werde die Menschen bald stärker treffen als die Corona-Pandemie. Doch der Bericht zeigt Möglichkeiten auf, wie die Industriestaaten noch gegensteuern können. Zum Beispiel mit steuerlichen Anreizen für Unternehmen in grüne Technologien zu investieren. Darauf sollten auch Programme zur Förderung der Wirtschaft nach der Pandemie ausgerichtet sein. Die reichen Länder müssten umdenken, meint Inga Andersen.
So far only around one quarter.
Bisher hat nur etwa ein Viertel der G20-Staaten einen Teil ihrer Mittel für solche Maßnahmen eingesetzt. Viel mehr Geld wird unglücklicherweise dafür ausgegeben, den bisherigen Zustand zu sichern. Das muss sich ändern. Der Report macht auch deutlich, welche Rolle die Bevölkerung in den Industrieländern spielt. Die reichsten 1% hätten einen mehr als doppelt so hohen Anteil an den Emissionen wie die ärmsten 50%. Die Autorin des Berichts, Anne Ohlhoff, sieht vor allem 3 Bereiche, in denen der Ausstoß klimaschädlicher Gase verursacht wird. Das sind Mobilität, Wohnen und die Ernährung. Jeder dieser Bereiche ist für etwa 20% der persönlichen Emissionen verantwortlich. Es gibt viele Möglichkeiten, um den Ausstoß zu verringern. Doch dazu müssen die Regierungen die passenden Gesetze und Anreize schaffen, um so einen Wandel zu ermöglichen. Letztendlich, so der Report, können auch kleine Änderungen etwas bewirken. Wie auf Flugreisen zu verzichten, energieeffizient zu bauen und wenig Nahrungsmittel wegzuschmeißen.
Antje Diekans berichtete. Nach tödlichen Anschlägen islamistischer Terroristen möchte die französische Regierung den Kampf gegen diesen religiös begründeten Fanatismus verschärfen. Das französische Kabinett und Präsident Emmanuel Macron planen ein neues Gesetz, auf dessen Grundlage sollen Vereine schneller aufgelöst werden können, die, wie es in dem Entwurf heißt, die Werte Frankreichs in Frage stellen. Sabine Wachs.
Direkt zu Beginn versucht Frankreichs Premierminister Jean Castex einigen Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Immer wieder in den vergangenen Monaten hatten vor allem das linke politische Lager und einige Islamverbände das geplante Gesetz als antimuslimisch bezeichnet. Dieser Gesetzesentwurf richtet sich nicht gegen irgendeine Religion, explizit auch nicht gegen den Islam. Im Gegenteil, es ist ein Gesetz der Freiheiten, des Schutzes. Wir stellen uns damit entschieden gegen religiösen Fanatismus. In erster Linie gegen den radikalen Islamismus. Denn der, so Castex, sei die fundamentalistische Ideologie, die sich in Frankreich seit Jahren am stärksten verbreite. Nach dem Mord am Lehrer Samuel Paty und dem islamistischen Attentat in Nizza wurden einige Artikel des Gesetzesentwurfs ergänzt. Der Mord am Lehrer Samuel Paty ist die Folge eines Videos in den sozialen Netzwerken von Hassbotschaften, Todesdrohungen. Wir haben ein neues Delikt geschaffen. Wer das Leben eines anderen durch Verbreitung von persönlichen Informationen gefährdet, wird bestraft.
relatives à vie privée.
Auch Hassrede im Internet, erklärt Justizminister Éric Dupond-Moretti, soll in Zukunft schneller bestraft werden. Die 50 Artikel des Gesetzes beziehen sich auf alle Bereiche des Lebens, denn es sind vor allem islamistische Parallelgesellschaften, die die Regierung unter Zugzwang setzen. Der Gesetzesentwurf umfasst daher nicht nur Sicherheitsaspekte, er zielt auch auf das kulturelle und religiöse Leben, auf Bildung und stärkt die Rechte von Frauen. In diesem Gesetz wird das Verbot von Jungfräulichkeitszertifikaten festgeschrieben. Es ist wichtig, dass sich die Republik hier klar positioniert, denn wir fragen uns, was macht es mit jungen Frauen, wenn sie vor der Hochzeit zu einem Frauenarzt geschickt werden und sich ihre Jungfräulichkeit bescheinigen lassen müssen? Keine Frau in Frankreich sollte ihre Jungfräulichkeit nachweisen müssen, erklärt Marlène Schiappa, Staatsministerin im Innenministerium. Ärzten, die solche Bescheinigungen ausstellen, sollen zukünftig Haft- und Geldstrafen drohen. Gynäkologinnen, die Frauen aus salafistischen Milieus behandeln, kritisieren diesen Vorstoß, auch wenn sie die Absurdität der Zertifikate einräumen. Denn viele junge Frauen würden vom zukünftigen Mann und der Familie bedroht, wenn sie nicht nachweisen könnten, dass sie bei der Eheschließung noch Jungfrau seien. Zum Schutz von Frauen will das Gesetz auch Zwangsehen und Polygamie einen Riegel vorschieben. Der Text richtet sich gegen Personen und Gemeinschaften, die die Werte der Republik untergraben. Der Gesetzesentwurf sieht auch die stärkere Kontrolle von ausländischen Geldern vor, mit denen sich viele muslimische Vereine und Kulturstätten finanzieren. Imame will Frankreich in Zukunft selbst ausbilden, auch daran gibt es Kritik. Liberalen Muslimen ist der Kulturrat französischer Muslime, in dessen Hände die Imamausbildung gelegt werden soll, zu konservativ.
Sabine Wachs. Mit dem Beginn weitreichender Corona-Auflagen Mitte März ist das Zutrauen der Menschen in Politik und Demokratie in Deutschland gewachsen. Zu diesem Ergebnis kommt das Integrationsbarometer 2020 im Auftrag des Sachverständigenrates Deutscher Stiftungen für Integration und Migration. Vertrauen äußern gleichermaßen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Panayotis Gavrilis.
Der aktuelle Befund ist erfreulich, so Claudia Diehl, Mitglied im SVR Migration.
Der Zusammenhalt in der Krise ist hoch. Die Demokratie kann auf eine solide gesamtgesellschaftliche Anerkennung aufsetzen. Und in einem Satz zeigt unsere neueste empirische Erhebung, dass das Integrationsklima im Land stabil und positiv ist und dass die Politik auf eine breite, solide gesamtgesellschaftliche Unterstützung bauen kann.
Etwa 15.000 Menschen sind von November 2019 bis August dieses Jahres für die aktuelle Studie befragt worden. Also sowohl vor und während der Corona-Pandemie. Es wird deutlich, in den Monaten nach dem Lockdown im Frühjahr ist die Demokratiezufriedenheit, das Vertrauen in die Politik allgemein und in die Bundesregierung gewachsen, Kritik gesunken. Dabei ist der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund, die der Bundesregierung voll und ganz oder eher vertrauen, angestiegen von 75% auf rund 83%. Bei Menschen ohne Migrationshintergrund stieg der Wert sogar um 15 Prozentpunkte von 58 auf 73%.
Hier und auch bei den weiteren politischen Einstellungen sehen wir also einen ziemlich klaren Trend. Im Lauf der Corona-Pandemie nähern sich die zuvor kritischere Bewertungen der Befragten ohne Migrationshintergrund an die grundsätzlich positiveren Einstellungen der Befragten mit Migrationshintergrund ein Stück weit an.
Doch nicht alles ist gut, auch das zeigt der Bericht. Wer Diskriminierungserfahrungen gemacht hat, der oder die vertraut weniger öffentlichen Institutionen wie Schule oder Polizei.
Bei den Befragten mit Migrationshintergrund zeigt sich, das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Befund, dass Diskriminierungserfahrungen das Vertrauen in diese öffentliche Institution grundsätzlich eintrüben. Wir sehen also, wenn Sie sich das Vertrauen in die Polizei anschauen, einen relativ starken Unterschied zwischen denen, die angeben, sie haben in der vergangenen Zeit Diskriminierungserfahrungen gemacht und denen, die solche negativen Erfahrungen nicht gemacht haben.
Von den Befragten sei es eine Minderheit, die von rassistischen Erfahrungen berichtet, aber fügt die Soziologin Diehl vom Sachverständigenrat hinzu.
Es ist eine substanzielle Minderheit, die eben in manchen Gruppen höher ist als in anderen. Und diejenigen, das haben wir auch im Integrationsbarometer untersucht, die von sich selber sagen, dass sie als Person mit Migrationshintergrund erkennbar sind, aufgrund äußerer Merkmale, Hautfarbe, Kopftuch, Akzent, das sind die, die mehr Diskriminierungserfahrungen berichten.
Das dritte Integrationsbarometer wurde erstmals gemeinsam von Ländern und dem Bundesinnenministerium gefördert. Eine Polizeialltagsstudie hatte Horst Seehofer gestern in Auftrag gegeben. Eine zweite, allgemeine, zu Rassismus in der Gesellschaft soll folgen. Eine gesonderte Untersuchung zu Rassismus in Sicherheitsbehörden lehnt das Innenministerium aber weiterhin ab.
Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio. Und nun druckfrische Pressestimmen, zusammengestellt von Andreas Diehl, gesprochen von Richard Hucke.
Viele Kommentare gehen auf die angekündigte Beobachtung der sogenannten Querdenken-Bewegung durch den Verfassungsschutz in Baden-Württemberg ein. Die Bayerische Zeitung aus Freiburg hat Verständnis für die Entscheidung der Verfassungsschützer. Vielerorts gelang es Demokratiefeinden, die Bewegung zu steuern, und die führenden Querdenker selbst trugen dazu mit vorsätzlich fahrlässiger Nichtabgrenzung bei. Wenn dann ein Gebräu entsteht, aus dem heraus zum Sturm auf Parlamente oder gar zum Umsturz aufgerufen wird, darf der Staat nicht uninformiert bleiben. Ähnlich sieht es die Ludwigsburger Kreiszeitung. Inzwischen mischen sich jede Menge Spinner und vor allem der braune Mob unter die Protestler. Es fallen Grenzen und es fehlt an klarer Abgrenzung. Die Radikalisierung ist offenkundig. Und der Südkurier aus Konstanz betont, in den Reihen der Querdenker marschieren längst Extremisten mit, die die Grundrechte abschaffen wollen, auf die sie sich berufen. Solange die Corona-Demonstranten nicht klar auf Abstand zu solchen Zeitgenossen gehen, dürfen sie sich nicht wundern, wenn der Verfassungsschutz genauer hinschaut. Sie haben es selbst in der Hand. Die Stuttgarter Nachrichten warnen dagegen vor pauschalen Urteilen gegenüber den Demonstranten. Bis heute finden all jene oft bei den Protestlern ein Ohr, die sich wegen der Anti-Corona-Maßnahmen in ihren beruflichen und wirtschaftlichen Existenzen bedroht sehen, die sich in ihren grundlegenden Freiheitsrechten eingeschränkt sehen. Sie als Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme abzutun, gefährdet in höchstem Maß die Demokratie, zumal die Politik diesen Menschen kaum Gehör schenkt. Ein weiteres Thema in den Zeitungen ist die Debatte um härtere Corona-Maßnahmen. Die westfälischen Nachrichten aus Münster schreiben, das komplette Herunterfahren ist die Ultima Ratio. Diesen Schritt zügig, heißt auch über die Feiertage zu gehen, wäre konsequent. Abwarten spielt dem Virus in die Hände. Die Mittelbayerische Zeitung aus Regensburg appelliert an die Verantwortung der Bürger. Es kann nicht sein, dass wir gleichgültig Glühwein trinken, während bundesweit jeden Tag 400 bis 500 Menschen an Covid-19 sterben. An Weihnachten und Silvester, sonst die geselligste Zeit, ist der Abstand heuer deshalb sozialer als die Nähe. Härtere Maßnahmen mahnte auch Bundeskanzlerin Merkel in einer eindrücklichen Rede im Bundestag an, wie die Frankenpost aus Hof hervorhebt. Eine Kanzlerin, die in Ermangelung eigener Rechtskompetenzen Bürger- und Länderchefs fast anfleht, noch mehr Einschränkungen im Sinne des Gesundheitsschutzes umzusetzen, hat so noch niemand erlebt. Handlungsdruck ist ein unzureichendes Wort dafür, dass ein Gemeinwesen nicht Tag für Tag hunderte vermeidbarer Todesfälle hinnehmen kann. In der ständigen Abwägung von Sicherheit und Freiheit muss in dieser Situation das Schutzbedürfnis Priorität haben.
Richard Hucke mit der Presseschau unserer Nachrichtenredaktion. Das war der Tag mit Christoph Heinemann, der Technik, der Redaktion und Ihnen danke.